Sané hat diese Schwankungen und damit ist er für mich kein großer Spieler.
Fotos, die jeder Bayern-Fan sehr gerne sieht und sicherlich auch der ein oder andere Deutschland-Fan. Denn Manuel Neuer scheint es immer besser zu gehen. Hier Bilder aus der Reha bei den Bayern, wo er dafür kämpft, möglichst schnell wieder fit zu werden und im Tor des FC Bayern, im Tor der Nationalmannschaft zu stehen nach seinem Skiunfall im Dezember. Also bei Manuel Neuer scheint es derzeit nach Plan zu laufen und das freut uns von dieser Stelle nochmal. Gute Besserung, die braucht an diesem Morgen nicht Marcel Reif, der wieder hier im Studio ist. Kerngesund wie immer. Guten Morgen, Herr Reif.
Guten Morgen, das, so soll es sein.
Überraschender Einstieg, was fällt Ihnen zu Bela Reti ein?
1000 Dinge.
Eine Sache, die Ihnen besonders spontan, entweder als Adjektiv oder direkte Geschichte, wie Sie wollen.
Nein, Geschichten sind immer zu lang und sind auch nicht zu erzählen, die meisten. Bela ist ein fast guter Freund. Freund über viele Jahre, Wegbegleiter, guter Junge.
Und so ein guter Junge, liebe Fußballfans, dass er aktuell Gast gewesen ist bei uns im Phrasenmäher, dem Podcast von Henning Feind, auf den wir hier am Anfang von Reif ist live einmal kurz hinweisen wollen. Bela Reti hat ja seine Kommentatorenkarriere beim ZDF gerade beendet und hat sich mit Henning Feind zusammengesetzt beim Phrasenmäher. Viele, viele schöne Geschichten, Anekdoten erzählt, also wirklich ein Fest für jeden Fußballfan. Und unter anderem hat er sich auch bereit erklärt, einmal das 1:0 beim WM-Finale 2002, Sie erinnern sich, Brasilien schlug Deutschland damals 2:0. Bela Reti, der ja natürlich fließend Portugiesisch spricht, hat es einmal auf Portugiesisch kommentiert, dieses 1:0 für Ronaldo im Phrasenmäher. Und das wollen wir uns einmal anhören.
Agora, uma seleção forte, Alemanha de defesa, mais aqui o Didiaman, que feia o rival do chute, Ronaldo, Kahn, Oliver Kahn, o goleiro alemão que nunca errou, faz esse erro, 1-0 pro Brasil, gol, Ronaldo!
Soweit also Bela Reti im Phrasenmäher, legen wir ihn ganz stark ans Herz, überall da, wo es Podcasts gibt, auch Reif ist live natürlich, Spotify und so weiter. Also der Phrasenmäher mit Henning Feind und Bela Reti aktuell am Start. Und jetzt geht's hier in unsere Fußballthemen. Was haben wir heute für Sie vor? Wir wollen natürlich sprechen über die Vertragsverlängerung von Choupo-Moting bei den Bayern. Auch Gnabry und Sané, die in der Krise stecken. Dann geht's um das Topspiel am Freitagabend zwischen Dortmund und Leipzig. Wir blicken zurück auf die Weltfußballerwahl. Wie immer gibt's ein bisschen Ärger um die Abstimmung und dann noch viel frischen internationalen Fußball, unter anderem Real Madrid gegen Barcelona aus dem spanischen Pokal. Aber zunächst Choupo-Moting, Herr Reif. Er verlängert bei Bayern um ein Jahr und alle sagen, gut gemacht.
Und was soll sonst neu sein? Nein, das war, fand ich alternativlos.
Und die Bayern bleiben sich treu und machen nur das eine Jahr. Also auch die Konsequenz, nicht zu sagen, einem bald 34-Jährigen da 2 Jahre hinzulegen.
Ja, weil die anderen ja auch hinhören, was da so passiert. Und man hat ihm dieses zweite Jahr, das er sich sicher vorgestellt hätte, anständig abgekauft. Also, er verdient richtig gut jetzt, so wie die, alles in der Relation, der Bayern-Relation, so wie die meisten anderen, nicht ganz oben, aber im mittleren Bereich. Und er kriegt noch ein Jahr bei den Bayern, die Bayern kriegen noch ein Jahr Choupo-Moting. Alles ist eine Win-Win-Win-Geschichte.
War das die möglicherweise größte Fehleinschätzung des deutschen Sportjournalismus, zu sagen, der FC Bayern geht ohne Neuner in diese Saison, nachdem Lewandowski zu Barcelona gewechselt war?
Na, so wie wir gelitten haben, als Lewandowski alle quer durchs Land, als Lewandowski das Land verließ, war ja, also die Bayern sollten eigentlich den Spielbetrieb einstellen. Sie haben es dann sehr gut hingekriegt. Und er hat es sehr gut hingekriegt, Choupo-Moting. Für den freue ich mich riesig.
Das ist auch gleichzeitig die klare Botschaft, im Sommer 2023 wird es keinen großen Mittelstürmertransfer beim FC Bayern geben?
Das muss es nicht notwendigerweise heißen. Wenn sich da etwas ergebe und jemand vor der Tür stünde und sagte, ich habe die Schnauze so voll von Tottenham, ich habe keine Lust mehr, irgendwie um Platz 5 zu spielen. Ich will endlich mal was gewinnen. Und die Bayern sind mein Lieblingsclub, jetzt oder nie, denn sonst unterschreibe ich woanders. Dann könnten die Bayern noch mal gucken, ob nicht noch im Keller ein bisschen was liegt bei Dagobert, Heiner, Kahn oder wie immer die heißen. Und dann würden sie sicher noch mal.
Gefällt Ihnen diese Grundidee Kane FC Bayern?
Auf Sicht sicher. Also, was soll ich Ihnen jetzt Kane verkaufen?
Hat noch keinen Titel gewonnen.
Das kann aber am Club, das hat an ihm nur, der hat sich nur alle Mühe gegeben und hat alles niedergeballert, was es gab, alle Rekorde. Das könnte am Club liegen, an den Spurs. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann geht.
24 ablösefrei. Man könnte einen Masterplan vermuten, mit Schupo verlängern bis 24, Kane kommenden Sommer ablösefrei, ja, Haken dran, weiter geht's.
Ja, müssen alle anderen aber nicht mitgekriegt haben, wie gut Kane ist, die auch Neuner brauchen. Also der wird sicher jetzt im Sommer oder Frühsommer, bevor es entschieden ist, werden einige den Finger heben und dann werden die Bayern sich fragen müssen, was machen wir.
Wir können uns die Grafik, die Statistik von Choupo-Moting einmal an der Stelle angucken, nachdem er jetzt seinen Vertrag verlängert hat, von seiner Zeit hier bei den Bayern. 16 Tore, 4 Vorlagen in der Bundesliga in 58 Spielen, den Großteil jetzt ja in dieser Saison erzielt. Champions League, auch eine fantastische Bilanz, muss man wirklich sagen. 16 Spiele, 8 Treffer und im DFB-Pokal sind es sogar 9 Tore und 6 Vorlagen in 5 Spielen. Der Spieler Choupo-Moting, was macht der für Sie als Neuner aus? Kann der eigentlich irgendwas besser sogar als Lewandowski? Hat der eine Stärke, die Sie bei Lewandowski nicht gesehen haben? Ohne zu sagen, er sei besser als Lewandowski. Also
Lewandowski war Weltfußballer nicht weil gerade niemandem was anderes einfiel. Der wäre immer noch Messi und Ronaldo eine Alternative gewesen. Also der musste sich nur wirklich durchkämpfen, um Weltfußballer zu werden. Lewandowski, der hatte schon was. Nein, Choupo-Moting hat fast alles. Mit dem kannst du Fußball spielen, der geht 50 Meter zurück, spielt Bälle, Zuspiele, die sind brillant, ist technisch viel besser. Der ist bei uns allen unterm Radar durchgeflogen. Ich sehe den immer noch im Mainz 05-Trikot, HSV-Trikot, PSG-Trikot, überall waren die Leute glücklich mit ihm. Aber so der richtig große Weltstar oder ist überhaupt Star, ist er nie gewesen. Die Bayern haben ihn dann genommen, ja klar, wir müssen ja jetzt, der hat ja eine Alleinvertretungsanspruch im Moment. Die haben ja keinen zweiten, nein, die haben 3 Torhüter, glaube ich, in petto, mehr als sie vertragen können.
Aber dazu kommen wir noch.
Aber auf der Neuen, deswegen Kane oder die, ich habe heute irgendwo gelesen, damit ist klar, Kane ist kein Thema. Naja, also man könnte schon mit 2,9ern auch leben, auf mittlere Sicht. Nein, der ist torgefährlich. Kopfballspiel, ja, ist nicht so überragend. Da, möglicherweise war da Lewandowski etwas besser. Der hat alles. Und er benimmt sich anständig, auch wenn er nicht die ganze Zeit gespielt hat oder hat überhaupt nicht gespielt. Aber bei allen Clubs war das so. In Paris fahren sie nach, als er wegging. Beobachten Sie mal jetzt
Mittwoch,
wie die Pariser auf ihn zugehen, wie er den. Alle mögen den. Das ist ein richtig prima Kerl. Und in der Münchner Kabine, alles was man hört, sind sie genauso mit ihm als Mensch auch auf einer Schiene. Und auf dem Platz, der läuft, der ackert, der läuft an, das, was heute Mittelschirmer alle noch machen müssen. Also da ist er sicher, sagen wir mal so, er ist sozial kompatibler vielleicht eine Spur als Robert Lewandowski, der vielfach mit sich selber kompatibel war und damit auch zufrieden.
Er hat alles fußballerisch, sagen Sie, Herr Reif. Das gilt zu 100% auch für Serge Gnabry und Leroy Sané, die möglicherweise sogar noch mehr Talent mitbringen mit ihren jeweils 27 Jahren. Trotzdem habe ich derzeit das Gefühl, dass es bei den beiden in die falsche Richtung läuft. Sané, bei dem hatten wir schon zweimal den Eindruck, jetzt hat er bei Bayern die Kurve gekriegt nach Problemen, wieder ins Loch gefallen. Serge Gnabry, da war die Reise unter anderem nach Paris, aber trotz einer wirklich großartigen Statistik mit vielen Toren und Vorlagen bei Bayern, ist er keiner, den man jetzt mit großen Spielen in Verbindung bringt, bis auf dieses eine Vorrundenspiel in der Champions League in Tottenham. Von wem der beiden sind Sie enttäuschter?
Enttäuscht, ich weiß nicht, bin ich wirklich enttäuscht? Also Sané hat diese Schwankungen und damit ist er für mich kein großer Spieler. Große Spieler liefern und auch kein Trainerspieler. Trainer möchten 80%, immer 80%. Fußball ist keine Mathematik. Aber fragen Sie mal den Mathematiklehrer Ottmar Hitzfeld. 80% immer. Sané ist einer, der gibt dir mal eine Zeit lang 120%. Weiß ich, gibt's nicht, ruhig bleiben. Und dann wieder nur 60, 50, 40 oder gar nichts, weil du ihn gar nicht aufstellen kannst, weil er gar nicht in dem Ding ist. Also bin ich davon enttäuscht, weiß ich. Mittlerweile glaube ich, das ist so bei Sané. Wir werden auch wieder Phasen erleben, wo er wieder alles aus den Schuhen spielt und wo man auf den Stühlen steht, weil man sagt, mein Gott, kann der Fußball spielen. Gnabry hat so, ich weiß es nicht, ich bin zu alt, um mich über Äußerlichkeiten aufzuregen. Das habe ich bei meinen Söhnen dann irgendwann aufgegeben und weiß ich nicht, das soll jeder erwachsene Mensch soll tun lassen, was er für richtig hält. Nochmal, sie kommen wieder mit der Paris-Reise. Was war daran verkehrt? Ja, außer, dass sie öffentlich war, jeder es mitgekriegt hat und er danach nicht gut Fußball gespielt hat.
Und das ist der entscheidende Punkt.
Weder davor
noch danach gut Fußball gespielt.
Nur darum geht's. Und damit liefert er eine Vorlage, mehr als er auf dem Platz Vorlagen liefert zurzeit. Die natürlich kann man die Wolle nehmen und das muss er sich gefallen lassen. Und nochmal Frisuren. Also, liebe großer Gott, was sind mir Frisuren wurscht. Auf der anderen Seite gucke ich und denke, hey, das ist wieder eine neue Frisur. Und wie ist deine Leistung gerade? Auch nicht so gut. Das ist mir fast zu popelig, aber es ist natürlich die Wahrheit. Es ist das, was Gnabry abliefert. Und das ist für jemanden, der so viel kann, zu wenig. Damit ist er auch kein großer Spieler. Deswegen, ich bin nicht enttäuscht. Ich habe da mittlerweile, aber gut, ich muss ja auch nichts entscheiden. Aber für mich, ich habe da so ein bisschen einen Strich drunter gemacht. Ja, wir werden auch von Gnabry wieder tolle Dinge sehen, Tore sehen, weil er das kann. Das ist ja das Schlimme. Wenn jemand was nicht kann, verlange ich es nicht. Wenn jemand aber etwas kann und liefert es nicht ab, dann ja, bin ich enttäuscht, weiß ich nicht. Ich nehme es zur Kenntnis und deswegen spielen ja auch andere.
Wie lässt sich das trotzdem erklären, dass zwei, die das ja alles wissen, was sie können, dass sie diesen entscheidenden Schritt zur Weltklasse dann eben doch nicht gehen?
Am liebsten würde ich jetzt sagen, ja, Verletzungen zum falschen Zeitpunkt, das würde helfen, da könnten wir weitermachen. Es ist es aber bei den beiden eigentlich nicht mehr. Das war mal hin und wieder, aber wenn du drüber guckst, ist es zu oft zu viel davon. Ich weiß es nicht, die haben den vielleicht machen sie den großen Fehler, vielleicht, mag ich nicht richten, dass sie nicht erkennen, welches Talent sie haben und dass man dafür richtig was tun muss, auch. Und wenn man das nicht tut, wird man auch kein Ronaldo. Cristiano Ronaldo, das beste Beispiel, einer, der lang nicht so viel Talent hatte wie Messi, da ist es Gott gegeben, der hat irgendwann mal begriffen, pass auf, das ist mein Job und wenn ich ganz nach oben will, dann muss ich Dinge tun, die haben die anderen noch nicht mal geträumt von.
Also ist es realistisch, dass mindestens einer von den beiden im Sommer verkauft wird?
Wenn sich jemand anders aufdrängen täte und diese Unberechenbarkeit bliebe und jemand käme und würde sagen, hier ist ein Angebot.
Und man einen Teil des Geldes vielleicht nach Tottenham weiterschieben
könnte. Naja, zum Beispiel, natürlich ist es ein Geben und Nehmen dann irgendwann auch mal bei den Bayern. Die sind ja nicht Chelsea, drucken ja nicht ihr Geld. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann mal das auch die Geduld beim Bayern zu Ende ist. Bayern ist nicht der Club für solche Schwankungen. Dann brauchst du Verlässlichkeit in so einem Kader.
Die Verlässlichkeit liefern gerade in der Bundesliga weitestgehend zwei Mannschaften, nämlich Borussia Dortmund und RB Leipzig, die heute am Freitagabend gegeneinander spielen. Und Edin Terzic hat das ganz gut zusammengefasst, wer da gerade aufeinander trifft.
Wenn man sich jetzt die Formtabellen anguckt, spielt, glaube ich, Erster gegen Dritter. Es spielt somit die heimstärkste Mannschaft gegen die auswärtsstärkste Mannschaft. Wir sind in allen Parametern sehr ähnlich, in allen Statistiken, egal ob es dann um Tore, um Punkte oder um Laufdistanzen, all die Themen sind sehr, sehr ähnlich. Deshalb wird es ein Spiel, ein absolutes Topspiel in der Bundesliga. Darauf freuen wir uns. Wir wollen den Abstand vergrößern auf Leipzig. Sie wollen nochmal oben an der Tabelle sich ihre Position verbessern. Deshalb wird es ein Spiel sein, wo beide Mannschaften komplett auf Sieg gehen werden. Und das wird ein richtig gutes Spiel morgen. Da sind wir uns sicher. Aber wir müssen auch eine richtig gute Leistung zeigen, um das Spiel dann als Sieger zu beenden.
Ja, Edin Terzic feiert also beide Mannschaften ab und wir schauen nochmal auf eine Tabelle, die Dortmund als Ersten ausweist. Das ist nämlich nach wie vor die sehr beeindruckende Kalenderjahr-Tabelle, denn 7 Spiele, 7 Siege, Respekt BVB, Leipzig in diesem Jahr mit 14 Punkten auf Platz 3, aber nach wie vor wirklich beeindruckend, da Dortmund ja auch im DFB-Pokal und der Champions League gegen Chelsea gewonnen hat, stehen sie gerade bei 9 Siegen, 9 Spielen, Herr Reif. Auf die Dortmunder kommen jetzt ganz besondere Spiele zu. Dieses Leipzig-Spiel, dann geht es zu Chelsea und dann auf Schalke. 3 Siege und wir feiern den besten BVB seit Klopp.
Wir sind jetzt schon nah dran, sie dafür zu feiern, weil das ja nicht Siege waren, wie wir sie vor gar nicht so langer Zeit gefeiert haben, wo man dann 3-4-5-0 und dann hat man gesagt, boah, können die kicken. Und eine Woche darauf, ja, gut, war jetzt nicht so doll gegen irgendeine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel, haben wir knapp verloren. Ja, halb so wild, die Bayern sind eh nicht unsere Kragenweite. Und all, was da so kam und knirsch, knirsch, knurr, knurr, im Hintergrund haben sie natürlich gesagt, das ist ja weit unter unserer Möglichkeit. Jetzt spielen sie seriösen Spitzenfußball. Zuweilen brillant, aber vor allem verlässlich. Da haben wir es wieder in der Abwehr gut und auf dem Platz gut und halten dagegen und die Mentalitätsfrage stellt sich nicht, weil sie möglicherweise beantwortet ist. Das haben wir als Beispiel festgemacht, an dem arbeite ich mich ja dauernd ab jetzt hier, an Julian Brandt. Das ist zum Beispiel einer, weil wir vorhin Gnabry und Sané hatten, das ist einer, der auch solches Talent hat. Etwa in der Größenordnung, vielleicht sogar noch eine Spur mehr. Aber gut, ist ja wurscht. Jedenfalls so einer, der auch ein paar Jahre so unzuverlässig war. Also der dir Dinge geliefert hat und dann wieder gar nichts und so. Und der jetzt eine Mannschaft fast schon führt, und zwar Woche für Woche, weil er offensichtlich begriffen hat, pass auf, ich muss einiges jetzt ändern an mir selber, denn sonst wird das nichts. Und das hat er gemacht. Und jetzt spielt Dortmund nicht mehr den früheren Julian Brandt-Fußball, mal Tralala und Hopsasa, mal gar nichts, sondern jetzt spielen sie mit ihm einen Emre Can-Fußball. mit vielen anderen Elementen, die es braucht halt da oben.
Die interessante Konstellation an diesem Spiel Dortmund gegen Leipzig ist ja, dass bei Leipzig mit Marco Rose der ehemalige BVB-Trainer dort jetzt am Start ist und natürlich auch zu der BVB-Mannschaft einiges zu sagen hat. Und er wurde danach gefragt, wie er das einschätzt, dass Julian Brandt jetzt in dieser Saison unter Terzic so aufblühen würde und ja auch wieder in der Nationalmannschaft spiele. Und da merkt man, dass es Rose doch wichtig ist, klarzumachen, dass das Jahr von Brandt unter ihm auch durchaus erfolgreich gewesen ist.
Also Jule ist, glaube ich, letztes Jahr schon Nationalspieler geworden, als er unter mir gespielt hat. Für mich war immer klar, dass Jule ein herausragender Fußballer ist, der unglaubliche Fähigkeiten und Qualitäten besitzt. Er war ein wichtiger Faktor für mich in dem Jahr. Und wie gesagt, er hat letztes Jahr schon gut performt, war länger nicht bei der Nationalmannschaft dabei, dann war er wieder bei Länderspielen mit aktiv. Also die Entwicklung hat dann schon auch letztes Jahr schon eingesetzt.
Verständlich, dass er als Trainer da auch einen Teil des Erfolges für sich reklamieren möchte?
Ja, und er weiß aber ganz genau, so wie auch Terzic weiß, das ist ja nicht der Trainer, glaube ich, der da was getan hat. Dazu ist Brandt dann schon zu alt, damit ihn Trainer jetzt noch massiv besser machen. Da muss einer schon aus sich selber raus sagen, ich mach was, ich muss was ändern. Er hat Ernährung umgestellt, viele Dinge, aber ich glaube, vor allem im Kopf hat er den Schalter erwischt. Genau den richtigen. Pass auf, will ich ein wirklicher Spitzenfußballer sein oder will ich so mal so einer für schön Wetter sein? Wenn die Sonne scheint, mache ich euch hier Knoten in die Beine. Wenn es regnet, och, dann eher weniger. Also, die können sich beide was ans Revers heften, sowohl Rose als auch Terzic, aber da bleibe ich bei, ohne einen den Klick bei Brandt können sich solche Trainer sich kaputt machen, verrückt werden.
Es ist tatsächlich interessant, wäre in meiner Erinnerung auch anders gewesen, dass seine letzte Saison eigentlich eine ganz ordentliche gewesen ist. Da hat er in der Bundesliga in 31 Spielen 9 Tore erzielt, 8 Vorlagen gegeben. Also das ist schon was zumindest.
Ganz ordentlich, wie Sie richtig sagen.
Okay.
So wie Dortmund auch ganz ordentlich dabei war oder auch nicht mal in
wichtigen
Spielen.
8 Tore, 4 Vorlagen in 22 Spielen. Und völlig logisch, Julian Brandt scheint sich ja in einem sehr günstigen Moment dazu entschieden zu haben, noch mal ein bisschen mehr Gas zu geben. Denn, hallo, der Vertrag läuft 2024 aus. Und man hört aus England, dass zum Beispiel Arsenal und Tottenham sich mit dem Namen durchaus beschäftigen.
Die hören uns ja zu, was wir hier machen.
Natürlich, wird ja simultan übersetzt Richtung UK. Was glauben Sie, was geht in Brand jetzt vor? Also die Dankbarkeit gegenüber Dortmund hier auch in der schweren Zeit zu mir gehalten. Ich weiß, Sie hassen das mit Dankbarkeit, das ist ein Vertrag und fertig. Juckt es ihn jetzt da, England nochmal anzugehen, weil es genau in dieser Phase jetzt ist, wo er vielleicht diesen einen letzten großen Vertrag, klingt immer so, als hätte er derzeit Pech gehabt, ganz gewiss nicht, viel Geld verdient, der Gute sei ihm auch gegönnt. Ich habe bei ihm eher den Eindruck, das könnte jetzt sogar so eine Ausfahrt werden im Sommer 23 oder Sommer 24 ablösefrei, um dann doch nochmal was anderes zu machen nach Leverkusen und Dortmund.
Und was wäre das? Vaterlandsverrat oder was wäre das? Gar nichts. Ganz einfach. Das ist Profifußball. Ich denke schon, dass Borussia Dortmund auch eine gewisse Form von Dankbarkeit, wenn wir schon dabei bleiben wollen, demonstrieren wird in den nächsten Wochen in Gesprächen mit ihm und seinem Berater. Bellingham wird gehen. Ob Reus bleibt, unter anderem weiß ich nicht, aber er ist sicher in einem Alter, wo er Borussia Dortmund prägen könnte und ein wirkliches Gesicht dieses Clubs dann auch sein. Noch mehr, als er das jetzt auf dem Platz ist, sondern da ist schon noch ein bisschen mehr dazu. Und er, wenn man ihm zuhört jetzt, das ist, wirkt auch erwachsener in den Äußerungen nach außen. Also ja, auf der anderen Seite, sein Kumpel Havertz spielt bei Chelsea. Bei Chelsea, wenn die sagen, Mensch, wen haben wir? Ach, lass uns doch noch einen kaufen. Also, das bleibt ja nicht verborgen. Jemand, der so Fußball spielen kann, macht sich doch verdächtig. Und dann wird jemand kommen, bin ich sicher, und wird sagen, an dem haben wir Interesse. Und Borussia Dortmund wird sagen, du steigst bei uns in die höchste Gehaltsklasse auf, denn das hast du dir jetzt verdient. Wir wollen auch mit dir das so weitermachen. Und dann wird er für sich selber entscheiden müssen. Das ist dann, machen wir durch Dankbarkeit nicht so schlecht, aber das ist doch auch vor dieser Südtribüne und mit diesen Menschen dort da als Galionsfigur ein paar Jährchen auf dem Platz zu turnen.
Bei Ihnen höre ich raus, dass Sie an der Geschichte Julian Brandt bleibt beim BVB und wird so in Anführungszeichen der neue Reus als nachfolgendes Gesicht des Vereins, dass Sie dieser Variante durchaus Sympathien abgeben.
Durchaus denkbar. Warum denn nicht? Aber genauso denkbar, und dann werde ich nicht den Stab über irgendjemanden brechen, wenn er sagt, ich würde gerne noch mal was anderes probieren, und das wäre dann Premier League.
Was halten Sie für wahrscheinlicher?
Also, dass er noch ein Jahr auf jeden Fall bleibt, halte ich für ziemlich sicher. Und das würde mich sehr wundern, weil, wie gesagt, da wird Dortmund auch an und über jede Schmerzgrenze gehen, bin ich überzeugt von.
Besonderes Duell Dortmund gegen Leipzig, auch weil der Leipziger Trainer in Leipzig geboren ist und Edin Terzic, der kommt aus dem Sauerland, gilt aber auch als Dortmunder Jung, wie Marco Rose hier in der Lobeshymne über sein Gegenüber auch nochmal betont.
Ja, ist ja ein Dortmunder Jung. Also ähnlich wie ich aus Leipzig komme und dann spürt man natürlich, denke ich, auch, wie sehr er mit dem Verein verwurzelt ist, wie gut er dann auch den Verein natürlich kennt. Edin ist ein ganz feiner Mensch, ein toller Trainer, wie ich finde. Ich glaube, dass ihn auch ausmacht, dass er den großen Verein mit einer gewissen Ruhe auch führt, weil ich glaube, es ist knapp über einen Monat her. Da wurde dann schon auch noch mal anders berichtet über den BVB. Also so lange ist das noch gar nicht her. So schnell geht's dann auch manchmal im Fußball. Edin hat die Ruhe bewahrt, hat jetzt Ergebnisse auch im Rücken. Und damit kann man natürlich das Ganze drumherum dann auch ganz anders aufarbeiten. Ich freue mich, ihn morgen zu sehen. Und trotzdem werden wir versuchen, die 3 Punkte natürlich nach Leipzig mitzunehmen.
Also auch ein spannendes Duell der Trainer, das wir da erleben werden. Ja, dann gab es einen Neuzugang noch bei RB Leipzig, nicht auf dem Platz, sondern in der Führungsetage, was viele zwar gar nicht so überrascht hat, aber was doch für Diskussionsstoff sorgt. Ruven Schröder, der ja bei Schalke ausgestiegen war im Oktober, unterstützt jetzt also Max Eberl als Sportdirektor. Und wir erinnern uns noch einmal an die sehr ungewöhnliche Abschiedspressekonferenz, die damals Peter Knebel, der Schalke-Boss, abgehalten hat und da Grüße an Ruven Schröder geschickt hat.
Hallo Ruven, ich bin sicher, du schaust zu und schaust uns allen auf die Finger und auf die Schreiblöcke und auf die Computer in dieser Sitzung. Und es gilt ein großes Dank ein ganz, ganz großes Dank, einen ganz großen Dank an Ruven und für das, was er geleistet hat. Danke für 18 hochintensive Monate voller Emotionen mit einem großartigen Erfolg, den uns keiner mehr nehmen kann.
Soweit Peter Knebel. Damals waren es persönliche Gründe, die dazu führten, dass Schröder auf Schalke aufgehört hat. Jetzt ist er 3 Monate später bei Leipzig. Hat das für Sie ein Geschmäckle, innerhalb von einer Saison als Manager bei 2 Vereinen zu arbeiten? Gibt es da einen Unterschied in der Betrachtung Manager-Spieler, ob man das macht?
Ich kann zu den persönlichen Gründen nichts sagen, weil ich sie nicht kenne.
Aber ganz unabhängig davon?
Nee, das kann ich nicht unabhängig machen. Wenn es so wäre, dass er mit einem größeren, das klingt ja danach so ein bisschen. Warum geht er dort weg, lässt die im Stich und geht dann nach 3 Monaten später, geht er, weil da ist ein bisschen Manna regnet, natürlich anders als auf Schalke in Leipzig und da kann man. Aber das sind Unterstellungen, die kann ich nicht mitmachen. Das kann ich nicht sagen. Es gibt in Spanien gibt's in der Liga das Gesetz, dass ein Trainer darf nicht 2 Clubs in einer Saison übernehmen. Ja, schön, besser ist es oder weniger Diskussionsstoff bietet es, wenn so etwas nicht ist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn das alles sauber war und wenn Sie Peter Knebel ihm zugehört haben, offensichtlich hat er ja nicht hinterhergerufen, du lässt mir uns im Stich, du hast ja alles kaputt gemacht, sondern mit großem Dank. Und dann geht einer und nach 3 Monaten sind die persönlichen Gründe, die wir nicht kennen, andere. Und die Situation ist eine andere und dann kann er sehr wohl, ist das weder verboten, noch hat es für mich übermäßig ein Geschmäckle.
Ist Ihnen spontan klar, wie die Rollenverteilung zwischen Ruven Schröder und Max Eberl aussehen soll? Manch einer denkt, die haben doch ungefähr die gleichen Stärken, nämlich Transfers.
Aber Oberschicht unter, sonst, wenn du eine vernünftige Austausch, ja, aber hierarchisch am Ende.
Aber braucht man 2, die in diese Richtung denken?
Leipzig offenbar ja.
Wenn man sich leisten kann, die, oder?
Ja, offensichtlich kriegen sie das auf der Payroll noch hin. Die werden sich schon was überlegt haben.
Na, hoffentlich.
Und Max Eberl vielleicht, weil wir jetzt persönliche Gründe, vielleicht sagt Max Eberl, ich möchte nie wieder in eine Situation kommen, wie ich es hier auf Gladbach für mich selber erlebt habe und habe sie nicht kommen sehen und habe nicht rechtzeitig gegengesteuert. Ein Profiklub heute mit den Ansprüchen, wie Leipzig sie hat, da braucht es mehr als einen hier Solo-Trapezkünstler, sondern da brauche ich einen anderen. Und das eher spricht für ihn, dass er sich einen Starken holt und nicht irgendeinen, wo du sagst, ja, für irgendeinen Assistenten, komm, mach mal einen Kaffee. Sondern da ist Ruven Schröder sicher ein anderes Kaliber.
Anderes Kaliber könnte auch eine Überleitung sein, um jetzt zur Weltfußballerwahl zu kommen, die am Montagabend stattgefunden hat. Und es gab eine Riesenüberraschung. Naja.
Leo Messi, Campeón del Mundo, Argentina. Felicidades.
Also alles wie erwartet. Lionel Messi, Weltfußballer 2022. Glückwünsche von FIFA-Präsident Infantino. Und da bekommt er die Trophäe, die zuletzt 2-mal Robert Lewandowski bekam. Interessante Beobachtung am Rande, Herr Reif. Haben Sie gesehen, wie Messi reagiert hat, als er erfahren hat, er hat gewonnen? Er hat mit Mbappé so abgeklatscht und danach seiner Frau einen kurzen Klaps nur auf den Oberschenkel. Ich hatte da ein bisschen mehr Emotion erwartet an der Stelle.
Er hat ihr bei vielen anderen Weltfußballerwahlen den Mund wund geküsst schon. Also von daher, nein, das Abklatschen war doch in Ordnung mit Mbappé. Das hat ja, da können Sie ja nicht, hier, da können Sie ja 1000 Dinge rein.
Und einmal so die Hand
rein.
Antonella, das muss jetzt reichen für den Moment.
Schatz, nächstes Jahr gibt's wieder ein Küsschen.
Zum 7. Mal ist er schon Weltfußballer. Ja. Insofern ein bisschen
mit,
Routine.
Mit allem dabei. Recht und alles ist gut. Das ist mal eine Wahl da. Denke ich, brauchen wir nicht lange drüber diskutiert.
Naja, das sagen Sie so, Herr Reif. So. Also natürlich haben wir wieder verschiedenste Themen. Es war ja eher so eine Argentinien-Wahl diesmal. Also
woran könnte das denn liegen? Ja.
Scaloni, bester Trainer, Martinez, bester Torwart. Sogar der Fan-Award ging an die Argentinier. Übrigens völlig unumstritten, weil die haben ja in Katar echt 4 Wochen lang große Party gefeiert. Aber wir gucken noch einmal kurz auf das Endergebnis der Top 3. Weil ganz ohne Diskussion lassen wir Marcel Reif natürlich bei keinem Thema hier aus dem Studio. Also wir sehen die Rangfolge: Messi, Mbappé, Benzema. Kriege ich Sie zumindest dazu zu sagen, Benzema hätte eigentlich Platz 2 verdient als Champions League-Sieger mit Real?
Mbappé war im Finale und zwar nicht ganz unerheblich beteiligt beim WM-Finale. Wir reden ja, das wird ja ein Jahr bewertet, oder?
Genau.
Ein Jahr.
Das ganze Kalenderjahr.
Ja. Wenn Sie den Club nehmen, da war Benzema, aber der war es ja im letzten Jahr, oder täusche ich mich?
Nee, das war Kalenderjahr 2022. Ah. Darum hat er ja auch den Ballon d'Or zum Beispiel gewonnen.
So, Ballon d'Or. Ja, also da geht es um Nuancen. Aber ich halte Messi für richtig. Es gab andere Dinge, dass auf der Liste so ein Vinicius Junior gar nicht drauf war und solche Dinge, die wirklich dann zum Nachdenken Anlass geben. Warum nicht? Was soll das? Aber
ja, zwischen das Jahr angucken, würden Sie auch Messi sagen auf 1?
So ein WM-Titel überstrahlt so alles. Und wenn Sie auf den Club gucken, ist PSG. Da hat er sich aber auch berappelt. Aber reicht das schon? Also wenn es die WM nicht gegeben hätte, hätte ich auch gesagt, nee, ganz ja, sicher klar. Nicht, ganz sicher nicht Messi. Aber so ein WM-Titel, dann wie er entstanden ist, wer ist der beste Fußballspieler der Welt zurzeit? Würde ich nach dem, was wir gesehen haben, gar nicht so lange her, kann ich mit dem Pokal leben.
Einer muss sich jetzt rechtfertigen, liebe Fußballfans, das ist David Alaba, der Nationalmannschaftskapitän der Österreicher. Denn bei dieser Weltfußballerwahl stimmen ja Nationaltrainer, Nationalmannschaftskapitäne und auch Fans ab. Und Alaba hat, so war zumindest die offizielle Stimmabgabe, nicht seinen realen Mannschaftskollegen Benzema auf 1 gesetzt, sondern eben Messi, was ihm viele Realfans sehr verübelt haben. Und darum hat sich Alaba dann bei Twitter erklärt und nochmal darauf hingewiesen, dass der Mannschaftsrat der Österreicher diese Wahl gemeinsam macht und da halt auch unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen und nicht nur seine. Also können die Realfans ihren Frieden machen, meinen Sie? Oder wird Alaba jetzt auf Monate große Probleme bekommen, wenn er aufläuft?
Sie haben ihr Bäuerchen gemacht, angemessen, weil es ist unser Benzema. Und sie werden Alaba, wenn er wieder fit ist, werden sie ihm ein kurzes Raunen im Bernabeu mitgeben und danach wird man ihn wieder feiern. Das ist so, ist auch gut.
Das Schöne ist ja, dass diese Abstimmungen hinterher eben öffentlich gemacht werden und man dann durch diese Listen fliegt mit großer Freude. Salah, der Star Liverpools und Ägyptens, der hat folgendermaßen abgestimmt. Auf 1 Vinicius Junior, auf 2 De Bruyne und auf 3 Hakimi.
Sehr schön.
War der länger im Urlaub im letzten Jahr? Also Messi und Benzema
die WM ausgeblendet. Einfach hat nicht geguckt und auch nicht zur Kenntnis genommen, wie sie ausgegangen ist und wie ausgegangen ist. Ja, schau, solche Wahlen sind. Wenn am Ende nicht irgendein Schwachsinn rauskommt, also oder wenn am Ende nicht jemand, der so klar hätte es sein müssen, wie gar nicht so lange her Lewandowski macht, dann denkst du, also das kommt. Ich bitte, Ballon d'Or war das, glaube ich, ne? Mhm. Und da, wo Messi auch vor Lewandowski, da dachte ich, das kann ich nicht euer Ernst. Aber das hier ist okay. Und wenn jemand sich dann, wenn jemand Messi nicht zur Kenntnis nimmt in mit dieser WM. Ja, weiß ich, was hat er, nur Clubspiele, Nationalmannschaft?
Ja, vor allem war mir bislang überhaupt nicht bewusst, ob es da einen Salah-Messi-Konflikt gibt. Also wir haben ja schon vieles in nicht, viele Fußballerbeziehungen hineingeheimnist, aber die ist uns bislang verborgen geblieben.
Nicht, dass ich wüsste. Und das alles wird nichts, dieser Pokal wird ihm nichts nutzen am Mittwochabend. Da wird er spielen müssen und da wird er zeigen müssen, wie gut er ist.
Werden wir am Montag natürlich bei Reif ist live ausführlich analysieren, wie es denn am Mittwoch zwischen Bayern und Paris laufen wird. Jetzt wollen wir am Ende noch einmal den Mann hören, der das Ding da bekommen hat. Lionel Messi, Weltfußballer 2022. Herzlichen Glückwunsch und ab geht's.
Wir sind uns immer noch nicht bewusst, was wir dieses Jahr erreicht haben. Welche Freude wir den Leuten in Argentinien gemacht haben. wie sie es gelebt haben und bis heute feiern. Der dritte WM-Titel war etwas ganz, ganz Besonderes. Darauf habe ich so lange hingearbeitet. Es war der einzige Titel, der mir noch gefehlt hat, und es ist der wichtigste, die Krönung meiner Karriere mit der wichtigsten Trophäe im Weltfußball. Ich danke Gott, dass ich all diese Titel holen konnte.
Más importante del fútbol y gracias a Dios teniendo todos los trofeos que se pueden jugar.
Also ein bisschen Pathos, und ich finde, Marcel Reif hat gerade schon das Richtige angedeutet. Wir gönnen ihm von Herzen diesen Pott, aber am Mittwoch endet die Champions League-Saison für Lionel Messi mit Paris in München. So sollte es aus deutscher Fußballsicht doch dann laufen. Wir sind gespannt und machen weiter mit internationalem Fußball und unter anderem einem frischen Tor. Copa del Rey, spanischer Pokal, Hinspiel, Real Madrid gegen Barcelona ohne Lewandowski. Und wir schauen mal rein. Immer wieder schön, Herr Reif, dieses Stadion zu sehen. Ja. Oder? Tolle Choreografie, da wussten Sie noch nicht, wie es ausgeht. Waren viele Emotionen dabei. Hier sehen wir Vinicius Junior, der sich kolossal darüber aufregt, dass er nach einem Ringkampf mit De Jong gelb bekommt. Hier sehen wir es, wie die beiden sich gegenseitig wirklich runterziehen. Entscheidung des Schiedsrichters war dann gelb. Hier das 1:0. Da denkt man erst, Kessié war abseits. War er aber nicht. Ich weiß gar nicht, wie der Assistent darauf kommen konnte, dass bei diesem Pass links eine Abseitsposition vorliegt.
Er war knapp, aber immerhin.
Hält zunächst Courtois, und dann ist es Militao, der, wir sehen es gleich noch mal genau, ein Eigentor fabriziert und damit Barcelona mit 1:0 Führung. Und hier sehen wir es nochmal. Erst der Schuss von Kessié, Courtois großartig, und dann Militao kann nicht mehr ausweichen. Also das 1:0. Dann wäre beinahe noch das 2:0 gefallen, Kessié. Und wer rettet da? Fati ist es.
Fati. Den schießt er an, genug, geht der Ball rein.
Aus dem Staub macht.
Aber das dann
hätte das 2:0 sein können, und dann gibt es ganz am Ende doch noch eine Chance für Real, die nicht einmal das Tor getroffen haben. Erschreckende Statistik. Rodrigo ist es hier, der es versucht aus 23 Metern daneben. Und wieder einmal spielt Barcelona zu Null. In der spanischen Liga haben sie ja erst 8 Gegentore. Jetzt also dieses 1:0 von Barcelona bei Real. Das Rückspiel ist dann in 4 Wochen. Sie haben es geguckt und Ter Stegen für gut befunden?
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Diese zu Nulls von Barcelona sind auch und nicht zuletzt Ter Stegen. Unglaubliche Präsenz, Ruhe, Zuspiel. Der spielt Bälle über 50 Meter, aber auf den Bierdeckel. Also genau in den Lauf, auf den richtigen Fuß. Das ist schon. Nee, der ist schon sehr gut zurzeit. Sehr, sehr gut. Und das ist er ist schon lange richtig gut, aber zurzeit ist er besonders gut, scheint mir.
Wird ja auch dann Ende März für Deutschland zeigen können, was er kann. Jetzt hören wir noch einmal den Trainern zu, Xavi und natürlich auch Ancelotti.
No, porque hoy nos ha dominado con balón.
Sie haben uns heute mit Ball dominiert und wir haben keine Lösung gefunden. Wir konnten dem hohen Pressing nicht entkommen. Das hat unserem Spiel nicht gut getan. Es hätte auch ein Unentschieden werden können, aber die Mannschaft hat sich sehr gut unterstützt und wir haben spektakulär verteidigt. Das war ein wichtiger Sieg, aber ich sehe Real Madrid immer noch sehr stark. Heute konnten wir ihre Chancen minimieren. Normalerweise kreieren sie sehr viele Chancen. Heute fast keine.
Es war komisch, Barcelona so spielen zu sehen. Aber sie sind sehr gut darin geworden, so zu spielen. Es ist ein defensiv sehr solides Team. Sie haben nur wenige Tore zugelassen, weil sie gut verteidigen und sehr gut im Kollektiv arbeiten. Meistens tun sie dies durch hohes Pressing. Das konnten wir heute verhindern. Sie haben es hinten gut gemacht und Flanken aus dem Halbfeld in den Strafraum ist einfach nicht unsere Art anzugreifen.
Also so wie die über Barcelona sprechen, Herr Reif, denkt man eigentlich, es wird über eine italienische Mannschaft gesprochen. Ja, sogar Xavi sagt, wir haben spektakulär verteidigt. Also ein Barcelona-Trainer, der spektakuläre Verteidigung lobt, das ist eine komplette Umstellung im Ansatz, neben dem Offensivfeuerwerk natürlich, da so viel Fokus drauf zu legen.
Kein anderer Trainer der Welt hätte das bei Barcelona sich nicht leisten können. Xavi ist die Ikone. Xavi hat gesagt, pass auf, wir müssen hier irgendwie mal zu Potte kommen, sonst wird es nur ein Kasperltheater. Dazu habe ich keine Lust. Jetzt fehlte gestern Lewandowski, Dembélé, Pedri. Also die Offensive nicht da. Die haben zweimal aufs Tor geschossen, das haben wir gezeigt. Das erste Mal war ja gar nicht aufs Tor geschossen, sondern reingestolpert. Das zweite, der Kessi-Schuss, das war der einzige. Ansonsten haben die sich hinten reingestellt, wurden auch reingedrückt und haben dann so verteidigt, in einer völlig neuen Besetzung im Übrigen da hinten. Also viele haben vor dem Spiel gesagt, das gibt eine Abreibung. Gar nichts. Diese Mannschaft hat das, was Xavi von ihr will, begriffen. Und die merken, dass man das Ganze auf ein Fundament stellen muss. Und danach, die Messi-Zeiten sind vorbei früher. Und Tiki-Taka und das alles, wenn du Barcelona wieder auf die Karte holen willst, und das will Messi, auf die große Landkarte des Fußballs international, musst du auch das beherrschen. Und das haben sie gestern super demonstriert. Und Real hat sich die Zähne ausgebissen.
Barcelona auf Doublekurs in der Meisterschaft, klar vorn, jetzt Halbfinal-Hinspiel gewonnen. In Europa sind sie ja schon raus. Wir gucken nach England zum FA Cup, Achtelfinale, und haben zunächst mal Manchester United gegen West Ham für sie. Ganz am Anfang zeigt Man United stolz den etwas klein geratenen League Cup, den sie ja
Wenn du nie gewonnen was gewonnen haben. Hast in den letzten gefühlt 50 Jahren, egal, ne? Dann zeigst du den silbernen Salzstreuer.
Ben Rama trifft hier zur Führung für West Ham. Da dachte man schon, die machen die Pokalparty kaputt. Aber dann ist es in der 77. Eigentor Aguerre hier per Kopf. Und anschließend Garnacho, der ja gerade unglaublich stark spielt in diesem Jahr. Traumtor, lange Ecke. Fred ist es dann zum 3:1 der Man United. Also ins Viertelfinale beim FA Cup schießt. Wir sprechen gleich noch drüber. Am Wochenende geht's dann gegen Liverpool. Zunächst aber noch schauen wir mal, was Pep Guardiola im FA Cup zustande gebracht hat bei Bristol mit Manchester City. Ein schlankes 3:0. Führung durch Foden. Mit den Trikots mache ich meinen Frieden nicht, Herr Ralf. Was ist das? Gelb, dunkelblau oder... Dann nochmal Foden.
Aber machen Sie es doch so, wenn Sie die Trikots, Sie da nicht erkennen, gucken Sie, wie Sie die Tore schießen. Alle Manchester City Fußball.
De Bruyne.
Vom Feinsten.
Gönnt sich auch noch ein. Kein Wunder, dass allein unter die Top 3 bei der Weltfußballerwahl gesetzt
hat. De Bruyne über die Jahrzehnte gefühlt eine der unterschätztesten und übersehensten Spieler. Hatte zuletzt so ein Verletzungsloch und war ein bisschen weg, aber das für mich ist der. Einer der besten Mittelfeldspieler der Neuzeit.
So, was haben wir von Jürgen Klopp? Der hat 2:0 gewonnen unter der Woche gegen Wolverhampton. Und die Tabelle der Premier League wollen wir uns einmal kurz anschauen, wo ja immer noch sehr viele Ungenauigkeiten drin sind aufgrund von Nachholspielen. Aber so langsam bekommt das Ganze Halt. Also zumindest die ersten beiden haben schon mal gleich viel Spiele. Arsenal, Manchester City jeewils mit 25 Spielen, 60-55. Und Liverpool jetzt auf Platz 6 mit 39 Punkten, 24 Spiele. Sollten sie jetzt gewinnen, sind sie zumindest am aktuellen vierten Tottenham wieder bis auf 3 Punkte dran. Also das wird das große Liverpool-Thema für den Rest der Saison, so sie es denn nicht in der Champions League überraschenderweise noch weiterschaffen sollten nach dem 2:5 gegen Real. Champions League ja oder nein. Und wir haben Jürgen Klopp, der wie gesagt am Wochenende jetzt mit Liverpool gegen Manchester United spielt. Hören wir einmal rein.
Es ist die bestmögliche Weise, aber am Ende ist es ein anderes Spiel und eine große Herausforderung. Ich denke, Man United ist zurzeit das formstärkste Team, vielleicht noch mit Arsenal und Man City. Die Mannschaften da oben sind alle in einer guten Verfassung. Ich habe die Aufstellung von Man United gegen West Ham noch nicht gesehen, aber sie werden wohl rotieren. Das bedeutet, manche Spieler werden fitter sein als unsere, aber es ist ein Heimspiel und es ist Anfield. Ich finde, Anfield hat es heute wieder bewiesen. Es war großartig, einfach zum Genießen. Es hat sich wie eine Einheit angefühlt. Wir alle zusammen. Ich liebe das. Das brauchen wir am Sonntag wieder. Aber natürlich wird es schwer.
Klopp nach dem 2:0-Sieg gegen Wolverhampton, Salah und Van Dijk erzielten die Treffer. Jetzt Liverpool gegen Manchester United.
Finale. Eines der Finalspiele, die Klopp vor der Nase hat jetzt. Das musst du gewinnen.
Aber auch dankbar, wenn man es schafft. Dummer Spruch, weiß ich. Aber
ja,
da kann der Rückenwind entstehen, der einen jetzt in diese Wochen trägt, die dann.
Das hat er schon mal hingekriegt. Und das jetzt muss es sein. Da vorne ist nicht nur Tottenham, da ist Newcastle. Die haben zwei Spiele weniger. Die sind auch ganz ordentlich unterwegs. Also das wird schwer. Das wird schwer. Und mal eine Saison ohne Champions League ist, das kennen die gar nicht mehr in Liverpool seit ein paar Jahren. Und insofern, in diesem Spiel, aber jetzt ist keine Zeit mehr irgendwie, ja, ein Unentschieden, das ist auch ganz gar nicht mal schlecht. Nein, das wären dann zwei, jetzt müssen sie gewinnen. Und das gucke ich mir an, das Spiel.
Das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Wird einiges an schönem Fußball an diesem Wochenende geben. Und dann natürlich am Montag bei Reifes Live um 10.30 Uhr die Analyse all dieser Spiele. Aber was wäre eine Reifes Live-Sendung ohne die Bundesliga-Tipps zum Wochenende? Verschenkte Zeit, und insofern gibt's die hier zum Abschluss nochmal. Marcel Reif tippt heute ein 2:1 für Dortmund gegen Leipzig. Gladbach-Freiburg 1:1, Union-Köln 2:0, Mainz-Hoffenheim 3:1, Bochum-Schalke, da können wir einmal einen kurzen Stopp machen, Herr Reif, 0:0. Für Schalke das Spiel der letzten Chance, für Bochum noch nicht ganz, weil die sind mit 19 Punkten ein bisschen besser da.
Aber dann geht man gemeinsam den Bach runter. Also von daher, ja, wenn es so kommt, ist es nicht gut für beide. Einer hat eine Chance, mal einen Schritt zu machen. Aber die letzte Chance ist jetzt jede Woche, weil die Uhr tickt. Und
also Bochum-Schalke am Samstag 15:30, Augsburg-Werder 1:0. Dann um 18:30 am Samstag Stuttgart gegen die Bayern 0:3, Leverkusen-Hertha 2:0 und Wolfsburg-Frankfurt 2:2. All das und noch viel mehr dann am Montag hier 10.30 Uhr bei Reifes Live. Herr Reif, vielen Dank für heute wieder. Wir sehen uns wieder am Montag. Wir hoffen, dass Sie auch alle wieder am Start sind, dass Sie am Sonntag ab 9 Uhr bei Bild TV einschalten, bei der Lage der Liga und bei International und um 11 Uhr dann auch das Best of Reif aus der Woche, bevor wir am Montag um 10.30 Uhr frisch wieder für Sie da sind. Alles dann unter dem Einfluss des Spiels am Mittwoch, Bayern gegen Paris. Geht es weiter ins Viertelfinale oder eben nicht gegen Weltfußballer Messi? Das war's. Alles Gute und ein schönes Fußballwochenende. Bis dann.